ARD Sounds.
Wenn man sich das vor Ort anschaut, dann sieht man, dass bei einer Höchstspannungsleitung ein solcher Kurzschluss so heftig ist, dass dann es beispielsweise am Boden dort zu einer Aufwühlung von Erdreich kommt. Also das ist dann schon ein richtig heftiger Schlag.
Also erstmal müssen wir in der Tat davon ausgehen, dass dieses Szenario eintritt, was die Tätergruppe angedroht hat, dass sie eben dann ab Freitag diese Daten auch in Gänze veröffentlichen.
Zu wissen, was genau die Parteien für junge Leute machen. Ich glaube, viele haben Kommunikationsprobleme und verstehen nicht, wie man junge Leute erreicht und tatsächlich, was junge Leute beschäftigt.
In dieser Woche überschlagen sich die Meldungen über Angriffe und Sabotageakte auf die kritische Infrastruktur. Auch bei uns in der Region. An einem Umspannwerk in Jenschwalde in Brandenburg kam es zu einem Angriff mit Sprengstoff. Gleichzeitig ist die Berliner Verwaltung weiterhin Ziel eines Hackerangriffs. Inzwischen ist klar, um 15.35 Uhr am Freitag haben die Hacker die erbeuteten Daten im Darknet veröffentlicht. Wir sprechen über beide Fälle und fragen uns, wie verwundbar ist der Staat und was kann er tun, um sich gegen physische und digitale Angriffe besser zu schützen. Und in gut 2 Wochen wird in Berlin gewählt. Zum ersten Mal dürfen auch 16- und 17-Jährige mitmachen. Genau dieser Gruppe haben wir uns im RBB gewidmet mit einem eigenen Social-Media-Format. Was sich die Jungen von der Politik wünschen und was die Parteien für diese zugegebenermaßen kleine Wählergruppe in petto haben, auch darüber sprechen wir in der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Mein Name ist Jonas Wintermantel, schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte diese Woche das Gefühl, dass alle paar Stunden eine neue Eilmeldung kam zu einem neuen Angriff oder versuchten Sabotageakt. Am Dienstag hat es gleich 2 Vorfälle gegeben. Eine Beschädigung an einem Umspannwerk beim Kraftwerk Jenschwalde in Brandenburg. Ein ähnlicher Vorfall am Abend an einer Umspannanlage in der Nähe von Köln. Und in der Nacht zu Donnerstag ein Anschlagsversuch auf die Baustelle eines Rüstungskonzerns in München. Gleichzeitig ist die Berliner Verwaltung noch immer Ziel eines Hackerangriffs. Das Land wird erpresst. Die Erpresser drohen, die erbeuteten Daten zu veröffentlichen. Das Ultimatum läuft am heutigen Freitag um 15.35 Uhr aus. Wir zeichnen am Freitagmittag auf. Über den mutmaßlichen Angriff auf das Umspannwerk und über den Hackerangriff auf das Berliner Landesnetz darf ich heute mit gleich 2 Kollegen sprechen. Martin Adam ist da aus der landespolitischen Redaktion in Brandenburg. Hallo.
Hallo.
Und Sebastian Schöbel aus der Landespolitikredaktion in Berlin.
Grüßt euch.
Schön, dass wir zusammenkommen und diese beiden Themen zusammen behandeln können. Schauen wir zunächst mal auf das Umspannwerk bei Jenschwalde im Landkreis Spree-Neiße. Am Dienstagmorgen gegen 19:30 wurden Beschädigungen an einer Leitung des Umspannwerks Turno-Preilack gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden mehrere Spreng- und Brandvorrichtungen. Nach Angaben des Brandenburger Innenministers Jan Redmann wurde gegen 7.30 Uhr versucht, leitfähiges Material in die Leitungen zu schießen. In 2 Fällen sei das gelungen und das habe jeweils einen Kurzschluss verursacht. Ermittelt wird nun wegen Terrorverdacht. Martin, nimm uns mal mit, was wissen wir Stand heute, Stand jetzt zu diesem Angriff?
Was heißt bitte leitfähiges Material? Also was da offenbar passiert ist, entgegen erster Meldung, wo von Raketeneinschlägen und Explosionen die Rede war, ist, dass dort wie so, selbstgebastelte, sehr, sehr große Silvesterraketen, auch wenn Jan Redmann, der Innenminister, sagt, das hat mit Silvesterraketen nichts zu tun, aber so in etwa kann man sich das vorstellen, positioniert wurden. Er spricht von einer oder sprach von einer 2-stelligen Anzahl, also so eine richtige Batterie, unter den Hochspannungsleitungen, die, und da wird es eben interessant, zwischen diesem Umspannwerk und dem Kraftwerk in Jenschwalde verlaufen. Jenschwalde, größtes Kohlekraftwerk in Brandenburg, 3 Blöcke à 500 Megawatt. Pi mal Daumen 3 Millionen Menschen, die damit versorgt werden können, zumindest technisch. Und das Ziel war mit diesen Raketen offenbar so eine Art Draht-Stahlseil. Ich glaube, ein bisschen vergleichbar mit der Technik, in Anführungsstrichen, die eben zu dem Stromausfall in Berlin Anfang des Jahres geführt hat, da hochzuschießen in die Hochspannungsleitung und dadurch Kurzschlüsse zu erzeugen und dann das Netz lahmzulegen. Und was Kurzschluss in diesem Kontext heißt, können wir mal hören. Jan Redmann hat das nämlich recht eindrucksvoll beschrieben, dass das nicht so ein kleiner Zip ist, wie man den vielleicht von zu Hause aus dem Sicherungskasten kennt.
Wenn man sich das vor Ort anschaut, dann sieht man, dass bei einer Höchstspannungsleitung ein solcher Kurzschluss so heftig ist, dass dann es beispielsweise am Boden dort, wo dann die Energie in den Boden reingeht, es sogar zu einer Aufwühlung von Erdreich kommt. Also das ist dann schon ein richtig heftiger Schlag. Mitarbeiter haben einer hat sogar selber beobachtet, diesen Feuerball, der da zu sehen war.
Eine ganz schön heftige Explosion. Was hatte das denn für Auswirkungen?
Das ist tatsächlich, muss man sagen, recht glimpflich ausgegangen. Also es hätte das Netz lahmlegen können. Beteiligt sind daran verschiedene Akteure, die LEAG als Betreiber des Kraftwerks und 50 Hertz als Betreiber des Netzes. Das Netz hat sich nicht abgeschaltet, aber eine Leitung ist quasi kurz rausgesprungen. Das ist aber auch ein Sicherungsmechanismus. So ist das Ganze aufgeflogen am Dienstagmorgen, weil die in der Schaltzentrale gesehen haben, oh shit, da ist jetzt irgendwie eine Leitung gerade runter. Die ist relativ schnell auch wieder einsatzfähig gewesen und ebenfalls als Schutzmechanismus hat sich einer dieser drei 500 Megawatt Blöcke in Jenschwalde abgeschaltet, oder der ist nicht abgeschaltet, der wird vom Netz genommen und der ist dann am Dienstagabend schon wieder quasi reingeschaltet worden. Und interessant wird es an der Stelle, das hat keiner gemerkt. Also natürlich die Menschen, die mit der technischen Infrastruktur zu tun haben, aber draußen die Menschen, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben es nicht gemerkt, weil uns letzten Endes der Energiemix an der Stelle gerettet hat, kann man so sagen, weil eben so viel Wind- und Sonnenenergie da war, machte dann am Ende der CEO von 50 Hertz, von dem Netzbetreiber klar, dass man das einfach substituieren konnte, dass man es ersetzen konnte und es gab eben keinen Stromausfall. Dann ist aber die Polizei dort mit 300 Leuten durchs Feld und hat geschaut und hat eben, wie gesagt, von einem zweistelligen Betrag oder von einer zweistelligen Anzahl ist die Rede, noch zig andere solcher Vorrichtungen gefunden. Also wären die alle losgegangen, hätten die wirklich alle ihr Ziel getroffen, dann wäre es wahrscheinlich ein deutlich größerer und auch längerer Blackout geworden.
Was wissen wir über die Hintergründe? Also aktuell ist klar, zumindest wie die Taz berichtet, soll bei der Taz-Redaktion ein handschriftliches Bekennerschreiben eingegangen sein, laut Poststempel aus Nordrhein-Westfalen. Was weißt du darüber?
Genau, also am Anfang wurde ganz offen in alle Richtungen ermittelt und das gilt auch nach wie vor bis jetzt. Redmann sagt, also der Innenminister sagt, das ist kein so, also wie man jetzt bei dem Drohnenvorfall in Leipzig sagen konnte, dass anhand des Sprengstoffs dort relativ schnell klar war, das können keine Laien sein, das ist nicht irgendeine kleine Aktivistengruppe, da muss irgendwie mindestens irgendeine Sicherheitsbehörde dahinter stehen. Das ist hier nicht der Fall. Also man weiß es einfach nicht so richtig. Es kann, also er schließt nicht aus, dass es, da ist dann immer die Formulierung fremde Mächte, weil niemand Russland sagen möchte. Das kann aber auch Aktivismus sein oder Terrorismus. Jetzt gibt es dieses Bekennerschreiben wohl. Es ist nicht öffentlich. Wir konnten es nicht einsehen. Es hieß, es kommt aus Nordrhein-Westfalen. Es heißt handschriftlich. Es heißt sogar unterschrieben nach dem vermeintlichen Verfasser. Weil das weiß man ja auch nicht, ob der das wirklich ist. Wird gefahndet. Also er ist auf der Flucht. Er ist nicht gefunden worden. Und diese NRW-Verbindung ist natürlich interessant jetzt. Weil am Dienstag hatten wir Jenschwalde. Am Mittwoch, jetzt muss ich kurz nachgucken, Bergheim und jetzt am Freitag Dormagen, beides in NRW, beides im Großraum Köln-Düsseldorf. Ähnlicher Versuchsaufbau. Kann sein, dass das jetzt alles zusammenhängt, hängt aber wirklich alles davon ab, ob dieses Bekennerschreiben kann jetzt auch False Flag sein, ne? Also ob da was dran ist oder nicht.
Das erinnert uns natürlich auch an den Angriff auf das Stromnetz in Berlin, wo es auch ein Bekennerschreiben war und das ist ja auch das Hauptindiz, warum man vermutet, dass da Linksextremisten dahinter stehen. Also für wie glaubwürdig kann man so ein Bekennerschreiben überhaupt halten?
Ja, wie gesagt, also das können wir jetzt von hier aus ganz schlecht einschätzen. Das ist ja noch nicht mal soweit bekannt den Sicherheitsbehörden, jetzt quasi richtig klar. Wir hören, dass das durchaus erstmal für authentisch gehalten wird, dieses Schreiben, weil da wohl sehr viel Täterwissen dabei ist. Also sehr viel genaue Kenntnis über die Uhrzeit, über den Versuchsaufbau, was waren das für Raketen, wie sind die konstruiert worden. Aber nochmal, wir sehen ja, das hast du ja am Anfang auch gesagt, in einer Häufigkeit im Moment Sabotageakte und Vorfälle, die zumindest fragwürdig sind, ja, wo zumindest irgendwie Fragezeichen auftauchen, dass ich jetzt auch vorsichtig wäre, damit zu schnell bei irgendeiner Lösung anzukommen, weil das kann auch das Ziel sein, quasi die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Es kann aber auch so banal in Anführungsstrichen sein, dass da einer sich gedacht hat, die Begründung offenbar war ja in diesem Bekennerschreiben, dass damit sozusagen die Energiewende gepusht wird, dass man weg muss von fossilen Energien. Das kann der Hintergrund sein, wir wissen es einfach noch nicht.
Was ich mich frage, wie ist so eine Anlage gesichert? Und da wird jetzt natürlich auch viel drüber gesprochen werden. Also du hast ja auch gesagt, es wurden dann noch weitere Vorrichtungen entdeckt. Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das so einfach, da ranzukommen und da solche Sprengsätze zu deponieren?
Also im Moment sind viele dieser Einrichtungen, wenn wir über kritische Infrastruktur, nicht nur in Brandenburg, ne, in ganz Deutschland sprechen, sind nach dem alten Prinzip, Zaun drum ist sicher, gesichert. Und das ist eben nicht mehr zeitgemäß. Mit so einer Drohne kann man gut rüberfliegen über so einen Zaun. In dem Fall brauchte man nicht mal Drohnen, sondern schießt halt irgendwelche Raketen mit irgendwelchen Drähten oder Kabeln in Hochspannungsleitungen. Jan Redmann hat in der Sommerpause, da haben wir auch ausführlich darüber berichtet, fast so eine Art Sicherheitspaket jetzt auf den Weg gebracht. Und insofern, wie soll ich sagen, ist das jetzt auch Timing? Ja, es kommt jetzt so ein bisschen zusammen. Der Innenminister hat da ein bisschen was in petto schon. Er sagt, wir müssen die kritische Infrastruktur besser schützen. Es ist aber auch illusorisch zu glauben, dass wir die über den klassischen staatlichen Weg, seine Formulierung ist immer, an jedem Strommast einen Streifenwagen abzustellen, schützen können. Das geht nicht. Brandenburg hat eine Drohnenabfang, so eine Art Spezialeinheit bei der Polizei. Aber wenn irgendein Betreiber einer kritischen Infrastruktur, Stadtwerk beispielsweise, Krankenhaus, Bahnanlage, sieht, oh, da kommt ja eine Drohne auf mich zu, ich schaue hier zufällig gerade aus dem Fenster und sehe die und rufe dann bei der Polizei an, dann fahren die los und anderthalb Stunden später da können die im Zweifel sich noch berichten lassen, dass die Drohne wieder weggeflogen ist oder die Schäden begutachten. Sie sind auf jeden Fall zu spät. Und das, was jetzt im Innenministerium in Arbeit ist, als Teil dieses Sicherheitspaketes, ist, dass sich Betreiber kritischer Infrastruktur selbst schützen sollen. Und das klingt erstmal banal, ist aber ein Riesending. Und da würde Brandenburg auch das erste Bundesland sein, was das tut. Da geht es um Beleihung, da geht es darum, dass private Akteure im Grunde hoheitliche Aufgaben übernehmen. Das, was bisher die Polizei macht, die Bundeswehr macht, würde dann der Betreiber eines Stadtwerks machen. Also da geht es weniger um Abschuss, da geht es darum, Kamerasysteme aufzubauen, Drohnenerkennungssysteme, Drohnenjammer im Zweifel auch, also wo man die Funkverbindung stört und die Drohne abweist oder zum Landen zwingt. Gleichzeitig haben wir auch in diesem Podcast schon viel darüber gesprochen, die Drohnentechnik ist in der Regel schneller als die Abfang- und Abwehrtechnik. Aber die Richtung, die man da erkennt, wenn man es bis zu Ende durchdekliniert, ist schon so eine Art Aufrüstung des zivilen Sektors, weil die Erkenntnis ist, dass die klassischen Sicherheitsbehörden das nicht handeln können. Die sind nicht schnell genug.
Das ist immer ja, ich meine, weil du das schon angesprochen hattest, die Anschläge auf das Stromnetz in Berlin. Diese Idee mit dem, was Redmann gesagt hat, man kann nicht unter jeden Strommast einen Polizisten stellen. Tatsächlich hat Berlin sich gerade dafür gefeiert oder der Senat sich dafür gefeiert, dass sie an dem Strommast in Johannisthal, der ja, wo es den Brandanschlag gab, dass der jetzt eingehaust sei. So, und dann haben sie da auch noch so eine Spezialkamera drunter gestellt an die Strommasten, die da in der Nähe sind, bei dieser großen Überlandleitung, die dann automatisch erkennt, wenn sich Leute diesen Strommasten nähern. Und wir hatten aber den Strom, also das war der eine Anschlag auf das Stromnetz, da haben sie diese sehr opulente, sehr aufwendige, sehr teure Lösung mit der Einhausung des gesamten Mastes gemacht. Und dann hatten wir kurz danach, dann Anfang diesen Jahres eben den Anschlag, der völlig anders verlaufen ist. Da wurde einfach eine Kabelbrücke, die jeder eigentlich hätte kennen können, weil die ist genau über den Treptow-Kanal gegangen, wurde die dann halt mit einem Brandanschlag angegriffen und hat wieder gezeigt, ja, es ist schön, dass ihr eure Strommasten jetzt einhaust, dann kappen wir euch halt die Kabel. Und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo man eben dann auch bei einem Hackerangriff ist. Aber da kommen wir ja noch zu.
Kommen wir gleich zu. Ich würde einmal mal die Frage stellen, was kann der Staat überhaupt leisten an Sicherheit? Oder ist es nicht vielleicht auch ein Trugschluss zu sagen, wir können die hundertprozentige Sicherheit gewährleisten bei solchen technischen Möglichkeiten?
Na, ich glaube, der Staat kann wirtschaftspolitisch Einfluss nehmen, indem er dafür sorgt, dass ein technischer Sektor auch entsteht und gefördert wird, dass Technik überhaupt vorhanden ist, dass das nicht nur auch finanziell, sondern auch quasi öffentlich überhaupt unterstützt wird, sichtbar wird. Wie gesagt, auch wir berichten ja darüber, wie immer wieder Abfangdrohnen mit, was weiß ich, die irgendwelche Netze schießen etc. auch ausgetestet und vorgeführt werden. Das ist ja eine Form auch von öffentlicher Politik. Das, was das Brandenburger Innenministerium jetzt macht, was ich aber, wenn mir der Kommentar erlaubt ist, etwas unter Aktionismus verbuchen würde, ist ein Sicherheitszentrum einzurichten. Das ist jetzt die Idee, mit der Jan Redmann kommt. Das soll so eine Art Dauerkrisenstab sein. Auch zwischen Brandenburg und Berlin. Man tritt sich ja gerne ganz, also gegenseitig so ein bisschen in die Hacken gelegentlich. Und Redmann sagte jetzt so, naja, wenn wir nach Berlin schauen, sehen wir, das hat so lange gebraucht mit dem Krisenstab da. Wir wollen jetzt so ein Sicherheitszentrum als so ein Dauerkrisenstab, wo eben Polizei, Feuerwehren, die Kommunen, Katastrophenschutz, wo alle permanent irgendwie miteinander sich austauschen. Und nur um mal ein Zitat zu bringen, um klar zu machen, wo wir da hingehen, wie die Denkweise gerade ist. Redmann sagt zu diesem Sicherheitszentrum im Interview mit uns, ich zitiere, wenn im Hochsommer zugleich mehrere Waldbrände auftreten, kann das Zufall sein oder es steckt mehr dahinter, zum Beispiel eine koordinierte Brandstiftung. Ob tatsächlich mehr dahinter steckt, das kann dann dieses Sicherheitszentrum irgendwie feststellen. Aber das ist sozusagen der Quantensprung, den wir gerade machen. Waldbrände sind in Brandenburg wirklich nichts Außergewöhnliches. Das haben wir massenweise und zwar jedes Jahr. Auf einmal können aber Waldbrände unter diesem Sicherheitsaspekt gesehen werden. Und das ist mein Eindruck, dass wir in der politischen Debatte gerade da sind, auch auszutarieren, wie funktioniert Resilienz, wo muss man was verändern, um nicht naiv, um nicht mit einer offenen Flanke dazustehen. Dass eben eine Drohne in Leipzig einfach auf den Flughafen drauffliegen kann. Das an sich ist ja schon erstmal bemerkenswert. Aber wo ist auch die Grenze zu, wer es nicht Paranoia sagen, ja, aber zu einer absurden Aufrüstung, die dann auch irgendwann so sehr eingreift in die Freiheiten der Menschen, dass das auch nicht mehr zu rechtfertigen wäre.
Und ich meine, man kann nur hoffen, dass nach diesen Anschlägen jetzt zumindest auf das Stromnetz nochmal eine neue Diskussion über das Thema erneuerbare Energien kommt. Allerdings nicht unter dem moralischen Aspekt Bekämpfung des Klimawandels und Rettung des Weltklimas, sondern schlicht unter dem Sicherheitsaspekt. Denn Fakt ist zum Beispiel auch, dass eine dezentrale Stromversorgung von möglichst vielen Haushalten, vielleicht sogar Gewerben mit erneuerbaren Energien, seien es Solaranlagen oder Windräder, dass man dadurch das gesamte Netz und auch alle Haushalte und Abnehmer, überhaupt Verbraucher in diesem Netz, sehr viel resilienter macht, einfach weil die autarker werden. Man kann eine große Stromleitung kappen, wie wir das in Berlin gesehen haben, oder eben einen Strommast angreifen oder zumindest versuchen, wie wir es jetzt hier gesehen haben in Brandenburg, und kannst damit zigtausende Haushalte und Gewerbe erreichen oder negativ beeinflussen. Aber wenn die alle sich dezentral hauptsächlich selber versorgen, dann ist das schon deutlich schwieriger. Und vielleicht kriegen wir dann da einen neuen Schnack, einen neuen Tonfall auch in dieser Energiewende-Diskussion.
Was man auch merkt, wenn man so in Sicherheitskreise reinhört, wenn man die entsprechenden Konferenzen ein bisschen verfolgt, da ist ein großer Abstand zur politischen Diskussion um Energiewende, sowas wie Photovoltaikanlagen auf Dächern, Stromtarife mit flexiblen Netzentgelten etc. Dieser ganze Apparat, der immer so politisch und, Sebastian sagt es, auch so ein bisschen moralisch behandelt wurde, auf einmal wird auch das unter Sicherheitsaspekten oder mit der Sicherheitsbrille irgendwie betrachtet, weil man ist natürlich nicht völlig autark, aber es macht schon einen Unterschied, ob man eine große Batterie im Keller stehen hat, mit der man vielleicht erst mal 10 Stunden durchkommt.
Kommen wir mal von richtig handfesten Angriffen mit Sprengstoff hin ins Digitale und kommen nach Berlin und sprechen über den Hackerangriff auf das Landesnetz. Also seit Mitte August wissen wir, dass das Land Berlin bzw. die Berliner Verwaltung, das Berliner Landesnetz von Hackern angegriffen wurde. Dabei sind laut Angaben der Hacker Unmengen an Daten abgeflossen und das Land Berlin wird erpresst. Es geht um 2 Millionen Euro. Laut Angaben der Hacker sind sehr sensible Daten abgeflossen, Personendaten, Passwörter, Zugangsdaten. Wir nehmen es heute am Freitag auf um 12 Uhr und um 15.35 Uhr läuft das Ultimatum ab, das die Hacker dem Land Berlin gestellt haben. Danach haben sie angedroht, diese Daten zu veröffentlichen. Welche Szenarien sind nach Ablauf dieses Ultimatums denkbar?
Viele und keins davon ist gut. Also man kann im Prinzip jetzt wählen zwischen Pest und Cholera und noch einer anderen schweren Krankheit, weil es gibt diverse Szenarien, die jetzt eintreten können. Tatsächlich gehen Experten davon aus, dass die Hacker auf jeden Fall erstens diese Daten wirklich haben, also dass das nicht nur ein paar Screenshots sind, die sie sich irgendwo besorgt haben. Und sie haben in Wirklichkeit gar nichts, sondern die haben wirklich 5,7 Terabyte an teils hochsensiblen Daten. Und die werden sie in irgendeiner Form entweder veröffentlichen oder verkaufen oder anderen Hackergruppen geben, damit die sich dann mit den Informationen, weitere Käufer suchen oder Zugang zum Netz auch wieder suchen. Denn auch das ist ja eine Befürchtung, dass die Hacker Zeit hatten, und das ist das größte Problem eigentlich, dass sie wirklich viel Zeit hatten, fast eine Woche, dass sie irgendwo kleine Hintertüren eingebaut haben in das System, durch die dann auch wieder eingedrungen werden kann. Eine Information, die dann wiederum verkauft werden kann. Also die versuchen damit richtig Reibach zu machen. Ich habe den Digitalstaatssekretär Florian Hauer gefragt, der ist ja hauptverantwortlich für diesen ganzen Bereich als CDO des Landes Berlin, ob sie überhaupt wissen, wie groß der Schaden eigentlich ist, und der hat dazu Folgendes gesagt.
Wir haben die Metadaten, die Verbindungsdaten, wir wissen, wie die Dateien heißen oder können das zumindest relativ einfach sagen, aber entscheidend ist ja die Frage, welche Daten und Informationen in diesen Dateien enthalten sind. Und das ist das, was wir gerade mit Hochdruck versuchen herauszufinden, damit wir eben auch das Schadenspotenzial, den Schadensumfang auch eben abschätzen können, der im Falle einer kompletten Veröffentlichung droht. Wir erarbeiten gerade einen Weg, wie dann die Betroffenen möglichst auch vorab informiert werden können. Und auch wir bemühen uns eben auch darauf vorzubereiten, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, die dort vom Datenabfluss betroffen sind, informieren, sondern wir müssen ja auch damit rechnen und zumindest darauf vorbereiten, dass möglicherweise auch sicherheitsrelevante Daten abgeflossen sind, kritische Infrastruktur und so weiter. Das ist zumindest möglich. Und auch auf diese Szenarien müssen wir uns vorbereiten. Dazu sind wir auch in einem sehr engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden, auch denen des Bundes.
Und da schließt sich nämlich der Kreis zu physischen Angriffen auf das Netz. Denn wir reden hier einerseits über Leute, die irgendwelche Sachen in Strommasten reinschießen oder sie anzünden oder Kabel kappen. Jetzt gibt es diese andere Ebene, wo durch einen Hackerangriff möglicherweise sehr sensible Daten über die kritische Infrastruktur, wir reden über Netzpläne, über Knotenpunkte des Stromnetzes, über Verteiler, über alles Mögliche eigentlich und wo genau die liegen. Und die sind in diesen Systemen teilweise in 3D abgespeichert. Das heißt also, man kann wirklich punktgenau sehen, wo irgendwo eine kritische Leitung läuft. Und wir reden hier nur über Strom und Wasser. Internet gehört übrigens auch dazu. So, und das kann jetzt angegriffen werden.
Also ein Goldschatz für Leute, die damit Böses anstellen wollen.
Und da kommen wir dann auch wieder, ich habe mit Experten gesprochen, die haben gesagt, ich habe sie auf diesen Strommast, der eingehaust wurde, angesprochen und gesagt, der Senat ist da so stolz drauf, dass sie das gemacht haben. Und die lächeln dann und sagen, ja, ist ja schön, dass ihr den Strommast eingehaust habt, aber wenn irgendjemand da draußen einen 3D-Plan von eurem Stromnetz hat, der macht irgendwo in der Stadt einen Gully auf, schmeißt da was rein, dann macht es bumm. Und dann sind wieder zehntausende Haushalte ohne Strom. Da nützt euch der eingehauste Strommast überhaupt nichts. Und das ist diese andere Ebene, die durch diesen Hackerangriff auch deutlich geworden ist. Verwundbarkeit von kritischer Infrastruktur beginnt im Prinzip schon in diesen Verwaltungen auf irgendwelchen verstaubten Rechnern.
Was ist dein Eindruck? Hat der Senat einen Plan? Also es wurde jetzt schon, wir haben von Herrn Hauer gehört, es werden Dinge vorbereitet. Also was will der Senat jetzt genau machen?
Hat der Senat einen Plan? Also, dass das überhaupt passieren konnte, zeigt ja schon, dass sie zumindest beim Thema IT-Sicherheit offenbar nicht so den Plan hatten, weil da zwei große Verwaltungen, einmal für Bauen und Stadtentwicklung und einmal für Verkehr, ihr eigenes IT-Ding gemacht haben. Die waren nicht zentral verwaltet vom ITDZ, dem zentralen IT-Dienstleister des Landes Berlin, die sich auch um Sicherheit kümmern, die übrigens auch eine Fachabteilung haben zur Abwehr von IT-Angriffen, von Hackerangriffen, und da waren die nicht dabei. Und irgendwie sind auf diesem Wege die Hacker dann da auch reingekommen. Das ITDZ ist dann jetzt mit dabei gewesen bei der Ermittlung und bei den Arbeiten nach dem Angriff. Aber Herr Hauer hat ja auch offen zugegeben, die wissen quasi Stand heute Freitag und heute läuft eben diese Frist aus, immer noch nicht, was da alles rausgegangen ist, und suchen fieberhaft danach und wissen auch teilweise nicht, was in diesen Datenpaketen, wo sie teilweise nur Logdateien haben, also auf diese Datei wurde zugegriffen, die müssen rauskriegen, was da drin war. Und das große Problem ist jetzt natürlich, dass einzelne Personen davon betroffen sein können. Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, Menschen, die mit der Verwaltung gearbeitet haben, Firmen, Privatpersonen, who knows. Und deren Zeug ist jetzt möglicherweise irgendwo da draußen.
Es gab zwischendurch mal die Ankündigung, dass der Senat möglicherweise Betroffene warnen möchte und sie vorbereiten möchte. Weißt du was drüber? Ist das passiert? Wird das noch passieren?
Ja, also die sprechen jetzt dann die, von denen sie wissen, okay, Achtung, Daten sind rausgegangen, die sprechen sie an. Und wer selber kontaktiert wird, das ist nämlich das nächste Problem, dass diese Hacker dann teilweise mit den Daten in der Hand auf Einzelpersonen zugehen und sagen, schauen Sie mal hier, wir haben hier was. Ne, zahlen Sie Lösegeld, sonst veröffentlichen wir das. Das soll man melden. Man soll auf gar keinen Fall mit denen irgendwie in Kommunikation treten, auch gar nicht reagieren, sondern das sofort melden. Da gibt es dann auch ein Meldeportal. Aber Fakt ist natürlich auch, es sind möglicherweise tausende Menschen davon betroffen, die vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, dass ihre private Kommunikation oder was auch immer dann da draußen ist.
Was ich dabei so eindrücklich finde, ist, dass man auch daran, so interpretiere ich das zumindest, sieht, dass Politik oder die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, noch nicht richtig Schritt hält mit dem, was da passiert. Also die Debatte in Berlin über die Beschränkung des Informationsfreiheitsgesetzes ist ja nicht so lange her. In Brandenburg wird sie gerade parallel geführt, immer mit der Begründung, über dieses Gesetz könne man ja so leicht eben sensible Informationen, wo laufen Stromkabel lang, in die Öffentlichkeit bringen, dann fleuchen die da rum und dann kann jeder eben, wie du sagtest, Sebastian, halt irgendwas in Gullideckel schmeißen, irgendwas anzünden, wie auch immer. Und während darüber diskutiert wird, meines Erachtens mit so einer Haltung, na, dann haben wir das Gesetz ja jetzt geändert, dann ändert das auch die Realität, bricht halt jemand anders in veraltete IT-Systeme ein und holt sich die Karten einfach selbst.
Genau, das ist genau das Problem. Und wir reden über eine Verwaltung, die unter anderem mit der Umstellung auf die neue Windows-Version sehr lange Probleme hatte und so weiter. Und gleichzeitig versucht die Politik dann das Bild zumindest zu vermitteln, nach auch den Anschlägen. Naja, also so viel Transparenz, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten aus Sicherheitsgründen. Wir können euch nicht mehr irgendwelche Daten rausgeben nach Informationsfreiheitsgesetz, weil ihr seid ja potenziell gefährlich. So, ne? Wir wissen ja nicht, was ihr damit macht. Und dann denkst du dir auch so, also im Ernst jetzt, wir reden jetzt auch über IT, über ein Problem, das jetzt noch hauptsächlich menschgemacht ist. Also man hat ja immer den Hacker mit der Kapuze über dem Kopf, der wild in die Tastatur reinhackt.
Vor so einem Matrix-Bildschirm sitzt.
Vor einem Matrix-Bildschirm, genau.
Immer noch gerne von Fernsehstationen
umgeben von leeren Packungen mit Instant-Nudeln und so weiter. Ja. Und tatsächlich findet inzwischen sehr viel von der Programmierung dieser Software mit KI statt. Und zwar exponentiell. Und da soll eine Verwaltungs-IT-Abteilung dann mithalten.
Wir haben gerade schon angesprochen, so, es scheint, als würde die Verwaltung da in Tippelschritten hinterherlaufen. Ich fand nochmal, um es mal greifbar und plastisch zu machen, es wurde ja offenbar auch ein Datensatz geklaut mit dem Namen Passwort.docx, wo verschiedene Zugangsdaten von Mitarbeitern unverschlüsselt niedergelegt worden seien. Ein Beispiel, ein Passwort darin lautete Sonnenschein13. Was sagt das auch aus eurer Sicht über die IT-Sicherheit in der Berliner Verwaltung?
Ja, falls Sonnenschein 13 jetzt zuhört, war ein ganz mieses Passwort. Also wirklich so, Miezekatze 123 ist halt ein blödes Passwort. Und es gibt auch gesetzliche Vorschriften, wie sowas auszusehen hat. Zumindest wenn man dann mit wirklich sensiblen Daten umgeht. Es gibt Verschlüsselung, es gibt alle möglichen Möglichkeiten, das besser zu gestalten. Wenn das tatsächlich im 21. Jahrhundert 2026 in der Berliner Verwaltung nicht passiert,
ja, dann. Ja, ich würde sagen, es ist natürlich jetzt leicht zu lästern. Ne? Und es ist irgendwie immer leicht im Nachhinein ABC123 dämliches Passwort irgendwie zu finden und zu benennen. Ich weiß nicht, wie gut wir aufgestellt sind, wie sicher wir sind. Für mich spielt das alles in das rein, was wir eben besprochen haben, dass man sich, glaube ich, angesichts der Lage, in der wir sind, ein bisschen lösen muss von diesem Glaube oder diesem Verständnis von klassischen Sicherheitsbereichen. Ja, also wenn man jetzt im Militärischen nachfragt, dann waren die auch vor 5 und auch vor 10 Jahren deutlich weiter. Wenn man mal mit jemand gesprochen hat, der bei der NATO arbeitet oder da irgendwie rein wollte, was die an Sicherheitschecks irgendwie durchlaufen mussten, bevor sie da überhaupt aufs Gästeklo gehen durften, das war vor Jahren schon ein Hochsicherheitsapparat. Aber da haben eben auch immer alle gesagt, oh guck, das ist wichtig, das ist sensibel. Und hier sitzt halt jemand in der, was weiß ich, Verkehrsverwaltung, und hat nicht das Gefühl, Teil eines Sicherheitsbereiches zu sein. Aber die Frage, was ein Sicherheitsbereich ist, die ändert sich halt gerade radikal. Auch die Menschen in diesem Umspannwerk, ich bin mir nicht sicher, ob die sich dachten, oh, ich betrete gerade morgens kritische Infrastruktur. Da muss sich, glaube ich, eine Wahrnehmung auch ändern.
Ich würde jetzt gerne einmal mit euch noch einmal ein Stück rauszoomen. Und wir müssen ganz deutlich sagen, jetzt betreten wir das Reich des Spekulativen. Aber dieser Hackerangriff auf das Berliner Landesnetz, der Angriff auf Jens Wald und die anderen Angriffe, die wir gesprochen haben, das alles kurz vor 3 sehr wichtigen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Inwieweit haltet ihr es für wahrscheinlich, dass da ein Zusammenhang besteht?
Höchstwahrscheinlich.
Ja, wie gesagt, du sagst, es ist spekulativ. Ich habe da tatsächlich kein Wissen darüber. Ich muss aus Transparenzgründen sagen, mein Blick ist quasi ein bisschen verfärbt. Ich habe die letzten Jahre in Polen gelebt, wo man mit solchen Dingen ganz anders umgeht inzwischen, wo Sabotage, auch tatsächlich Angriffe, physische Angriffe, Häuser, die in Brand gesetzt werden, seit Jahren mit sehr eindeutiger Spur nach Russland, viel präsenter sind im Alltag. Und insofern verzerrt das natürlich auch ein bisschen meine Wahrnehmung. Ich habe diesen Hackerangriff hier in Berlin gesehen und dachte, im Leben ist es nicht das. Nochmal, ist spekulativ, ist nur meine ganz persönliche Einschätzung. Aber ich dachte, wenn ich Hacker bin und ich kann das und ich komme an diese Daten ran, dann erpresse ich doch nicht den Senat, von dem ich weiß, er kann nicht zahlen. Es wird nicht passieren. Niemand im Senat würde heimlich einen Scheck ausstellen oder sagen, okay, schick mal deine IBAN und wir überweisen dir hier, wie viel sind es, 3 Bitcoin oder so.
30.
Oder 30. Ich habe den Umrechnungskurs nicht präsent.
Dann 2 Millionen.
Sondern dann würde ich doch da hingehen, und das passiert ja jeden Tag auch, dass ich versuche, Unternehmen zu erpressen. Dass ich die erpresse, die vulnerabel sind, die das auch nicht öffentlich machen wollen, weil es ihrem Ruf schadet und dann vielleicht doch auch bereit sind zu zahlen oder eher bereit sind. Dieser Angriff auf die Stadt Berlin, dieser große Abstand auch zwischen dem Angriff und diesem Erpresser, dieser Forderung, macht mich zumindest misstrauisch, weil ich denke, egal wie es ausgeht, Sebastian sagt, es gibt mehrere Szenarien, keines ist gut. Egal wie das Ding jetzt ausgeht, für die Stadt Berlin, für die Regierung hier und vielleicht auch ein bisschen weiter für das, was dann manchmal so in Anführungsstrichen, ich mag diesen Begriff nicht, aber als etablierte Politik irgendwie betrachtet wird, sieht es schlecht aus. Entweder die Stadt ist erpressbar oder sie ist hilflos. Und das zahlt zumindest ein, wenn man möchte, dass grundsätzlich ein Vertrauen in Politik destabilisiert wird. Aber nochmal, das ist nur mein Bauchgefühl.
Ja, meins ist ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass der Hackerangriff zwingend einen politischen Hintergrund hatte. Ich glaube, dafür ist es dann auch zu normal, dass es solche Lösegeldforderungen und Erpressungsversuche gibt. Aber selbst da würde ich nicht mehr die Hand für ins Feuer legen. Bei den physischen Angriffen aufs Stromnetz glaube ich schon, dass da ein politischer Hintergrund dahinter steckt. Die Frage ist, welcher? Und ob der, den wir offiziell präsentiert bekommen, ob der dann tatsächlich immer der eigentliche ist. Hier scheint es jetzt bei den jüngsten Angriffen so zu sein, dass es möglicherweise eine Einzelperson mit einer bestimmten politischen Ausrichtung ist. Ob das so stimmt, wer weiß. aber auch bei den den Anschlägen auf das Stromnetz in Berlin in der jüngeren Vergangenheit, also 2025 und Anfang 2026, stand ja zumindest offiziell ein Kollektiv von Autonomen, von Extremisten dahinter, bei denen wir aber auch wieder nicht wissen, wer die sind und wer da im Endeffekt wirklich im Hintergrund steckt. Aber dass das Zufall ist und dass das gerade in so einem wichtigen Wahljahr passiert, ich halte das einfach nicht für einen Zufall. Und vor allem, es ist ja ganz offensichtlich so einfach, das durchzuführen, dass es ein Klacks ist für bestimmte Akteure auf der Weltbühne, das auch zu machen und zu nutzen. Weil die wissen das natürlich auch. So, und es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein ausländischer Akteur, wer auch immer das ist, sich bestimmter Gruppen bemächtigt in einem Land, um dann dort Unruhe zu stiften.
Also ich glaube, man kann zumindest festhalten, wenn man sich fragt, wer kann das und wer will das?
Und hat das auch schon gemacht.
Und hat das vielleicht auch schon gemacht. Und um die in Kreis zieht, dann ist in diesem Kreis mehr als eine Gruppe oder Person, mehr als ein Interesse.
Und ohne jeden Zweifel zeigt es, wie angreifbar wir sind. Im Digitalen wie im Physischen. Im Analogen. Bevor ich euch zwei entlasse, erstmal vielen Dank bis hierhin, müssen wir noch übers Geld sprechen.
Wir haben keins.
Fertig.
Ich gehe dann schon mal vor.
In Brandenburg hat am Dienstag den Doppelhaushalt für 2027 und 2028 beschlossen. Da wollen wir natürlich auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Sollte der Landtag zustimmen, könnte man durchaus von einer politischen Überraschung sprechen, schreibt mein Kollege Martin Adam. Und der ist zufällig gerade im Studio. Martin, wieso denn?
Wir sprechen über den Haushalt, weil er eigentlich auch im Kontext von dem, was wir eben besprochen haben, relevant ist, nämlich die Frage, wie viel Vertrauen oder Nichtvertrauen gibt es eigentlich noch in Politik. Ich will euch jetzt gar nicht hier mit dieser Zahlenlawine quasi überrollen. Die wichtigsten Eckdaten für diesen Doppelhaushalt 27-28 sind, dass es erstaunlich ist, dass er überhaupt zustande gekommen ist. Weil als das Ding losging, die Haushaltsaufstellung, und das waren ernste und ich glaube auch zum Teil ungemütliche Gespräche zwischen dem Finanzminister und seinen Kabinettskolleginnen und Kollegen, stand ein Haushaltsdefizit von 7,7 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre im Raum. Das ist ein Loch, das ist so groß, dass es quasi mehr Loch als Rand ist. Das ist jetzt in diesem Haushalt, naja, nicht verschwunden. Aber in der Mischung aus, es wird Personal gespart in der Landesverwaltung, es werden Sachen nicht ausgebaut, also es werden zum Beispiel keine Bahnlinien reaktiviert, was mal die Idee war, Betreuungsschlüssel für Krippenkinder werden nicht verbessert, Schüler-BAföG wird gestrichen, viele, viele, viele kleine Maßnahmen, die natürlich auch viele, viele Menschen betreffen, also man darf das gar nicht kleinreden, aber die große Bombe ist ausgeblieben. Das große Loch, was da gerissen wird, wo man sagt, so, Kultur wird jetzt abgeschafft, ne? Das ist gelungen, irgendwie das zu vermeiden. Und stattdessen ist ein Haushaltsentwurf zusammengekommen. Du hast gesagt, der Landtag muss noch darüber entscheiden. Der das schafft, einerseits Geld einzusparen und andererseits tatsächlich auch zu investieren in die Zukunft. Also das Investitionsvolumen wird auch mit Bundesmitteln aus dem Sondervermögen größer. Brandenburg kauft einen Teil der ILB, der Investitionsbank, zurück von Nordrhein-Westfalen, pumpt 1 Milliarde Euro zusätzlich ins Eigenkapital rein und davon sollen öffentliche Projekte finanziert werden. Straßenbau, Schulenrenovierung etc. Also diese Balance in der Politik immer irgendwie, weil eigentlich sind immer alle pleite, das Geld zusammenzuhalten und gleichzeitig nicht alle Türen für die Zukunft zu verschließen. Fußnote, es werden neue Kredite aufgenommen, auch das werden wir in der Zukunft irgendwie wiedersehen. Aber das scheint für den Moment gelungen zu sein. Und das finde ich unter anderem relevant, weil die beteiligten Fraktionen, CDU und SPD, immer wieder, egal auf welcher Ebene, gesagt haben, und da sieht man es, ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Politik kann liefern, wir können ohne Streit, ohne dass es hier noch einen extra Koalitionsausschuss gebraucht hätte. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben eine Lösung gefunden.
Inwieweit teilst du diese Einschätzung?
Für den Moment, die ganzen Details kommen auch alle erst noch jetzt langsam, ne? Also wir reden von einem Haushaltsentwurf, der noch sehr, zumindest die veröffentlichten Details, das ist alles noch sehr auf abstrakten Ebenen. Für den Moment würde ich sagen, ja, das scheint gelungen zu sein. Und man merkt das auch, dass die Kritik von AfD und BSW, was eben die beiden Oppositionsparteien in Potsdam sind, die ist natürlich harsch, wie immer, das ist auch nicht anders zu erwarten. Sie ist aber sehr allgemein noch. Im Moment haben sie noch wenig Details, wo sie anfassen können, sondern da wird sehr allgemein kritisiert, dass das alles irgendwie nicht richtig ist und man das ja alles viel besser machen würde. Die AfD sagt, wir müssten noch viel, viel mehr in der Landesverwaltung sparen. Wie dann Landesverwaltung arbeiten soll, wenn niemand mehr da ist, erklären sie nicht an der Stelle. Aber so, also ich würde sagen, für den Moment scheint es gelungen zu sein, ein Zeichen von Handlungsfähigkeit und auch von Einigkeit da in den Raum zu stellen und zu sagen, naja, jetzt haben wir uns mal alle zusammengerissen und können durchaus was auf die Beine stellen.
Gucken wir noch mal kurz nach Berlin. Auch da gab es eine kleine Nachricht in Sachen Finanzen, die ganz kurz aufhorchen ließ. Das Berliner Haushaltsdefizit fällt nämlich geringer aus als ursprünglich gedacht. 1 Milliarde Euro weniger als angenommen. Dazu muss man sagen, das Defizit liegt immer noch bei 4,6 Milliarden Euro. Sebastian, was sind denn die Gründe? Wo kommen jetzt diese 1 Milliarde auf einmal her?
Ja, genau. Das ist, wobei es diese 1 Milliarde, die ist umstritten. Also die Opposition rechnet da ein kleines bisschen anders, zumindest Grüne und Linke. Also ja, das stimmt. Wir haben ein Minus dieses Jahr von 4,6 Milliarden Euro laut Finanzsenator Stefan Evers, was immer noch Mist ist. Also das ist immer noch zu viel. Jetzt sagt allerdings die Opposition auch, es erwartet worden waren ja 5,6 Milliarden, dass der Finanzsenator vielleicht auch mit Blick auf die Wahlen die Möglichkeiten Berlins neue Kredite aufzunehmen, da gibt es konjunkturbedingt Möglichkeiten, das innerhalb der Schuldenbremse doch noch zu machen, dass er die gar nicht ausnutzt. Das ist aber ein langer Streit, den hatten die auch in der Vergangenheit schon. Gerade die Linken sagen, nutzt doch die Möglichkeit, noch mehr Kredite aufzunehmen, wenn das konjunkturbedingt okay so ist. Und Eva sagt, nein, will ich nicht machen, will den Schuldenberg von jetzt schon 84 oder über 80 Milliarden Euro, will ich nicht noch weiter ansteigen lassen. Das ist ein finanzpolitischer Streit, der ist uralt. Das Problem ist aber, dass der Berliner Haushalt trotzdem nicht gut aussieht. Wir haben viel zu hohe Ausgaben, gerade auch die Sozialausgaben steigen rapide, werden in den nächsten Jahren auch weiter steigen. Und Evers hat schon angedeutet, also diese Koalitionsverhandlungen, die dann so demnächst anstehen in Berlin, das werden Verhandlungen über Einsparmaßnahmen sein. Weil wir müssen strukturell mehrere Milliarden in diesem Haushalt sparen. Und das, da hat, glaube ich, keiner so richtig Bock drauf. Und übrigens, weil wir ja gesagt haben, was hat das jetzt, dieser Haushalt, warum machen wir das jetzt in dieser Folge, wo es um Hackerangriffe und Stromausfälle und so weiter geht? Naja, dieser ganze Sicherheitsbums, der da jetzt notwendig ist, der muss ja bezahlt werden. Und gerade die Berliner Verwaltung hat sich im Zuge dieser Recherchen, die wir jetzt da auch rund um diese Hackerangriffe und die Rolle des ITDZs gemacht haben, da hat sich gezeigt, die Berliner Verwaltung ist auch kein guter Kunde, was die eigene IT-Infrastruktur angeht. Die geben da nämlich gerne ein bisschen weniger aus, als sie müssten. Und zwar schon seit Jahren. Und das ist jetzt ein Problem. So, und diese Kosten werden jetzt kommen, die werden auch immer höher, aber wir haben ja kein Geld.
Ja, wir sind auf dem letzten Meter des Wahlkampfes. Ich bin mal gespannt, wie schnell dann die Versprechungen und Hoffnungen wieder eingesammelt werden. Denn so oder so ist es ja so, der nächste Senat muss den Geldmangel weiterverwalten.
Genau, das muss er. Also leere Kassen, Wahlkampf mit leeren Taschen habe ich es genannt. Stimmt, ja.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden, Martin Adam und Sebastian Tschöbel. Vielen Dank.
Gerne.
Gerne.
In dieser Woche hat der RBB einen neuen Berlin-Trend vorgelegt. Demnach legt die CDU um 1 Prozentpunkt zu und übernimmt nun mit 21% die Spitzenposition. Hinter ihr folgt die Linke mit 19%, die damit 3 Punkte verliert. Grüne und AfD liegen gleich auf bei 18%, wobei die Grünen 1 und die AfD 2 Prozentpunkte zulegt. Die SPD verliert 1 Punkt und erreicht mit 11% einen neuen Tiefstwert. Das BSW legt um 1 Prozentpunkt zu auf insgesamt 4%. In diesem Jahr dürfen auch die 16- und 17-Jährigen wählen, zum allerersten Mal in Berlin. Laut Landeswahlamt gibt es in Berlin 55.000 wahlberechtigte Jugendliche zwischen 16 und 17. Eine vergleichsweise kleine Gruppe also, deren Themen und Wünsche oft untergehen. Oft wird über sie gesprochen, aber weniger mit ihnen. Deshalb haben wir uns im RBB genau dieser Gruppe in einem eigenen Social-Media-Format gewidmet. Die beiden Hosts dieses Formats sind jetzt bei mir im Studio, Samira El-Hattab und Aljoscha Huber. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Hallo, erklärt doch vielleicht mal ganz kurz das Konzept. Also es ist ein Social-Media-Format für Instagram und TikTok. Was genau sieht man denn da überhaupt?
Wir haben Erstwähler auf der Straße getroffen und gefragt, was so ihre größten Probleme, ihre Struggles, ihre Themen sind und haben diese O-Töne dann den Spitzenkandidaten im Studio vorgespielt.
Ja, einfach auch, weil du hast es ja auch gesagt, ne? Also sie sind zwar eine kleine Gruppe, aber sie spielen auch einfach fast gar keine Rolle. Und da sind ja ganz viele junge Menschen da draußen, die schon einfach, wir haben es gesagt, Struggles haben, also die sie im Alltag beschäftigen. Und deshalb fanden wir es super spannend und wichtig, ja, die auch mal den Spitzenkandidaten vorzulegen und die damit zu konfrontieren, weil das sind halt auch wichtige Themen.
Eine gute Sache, finde ich, weil es gibt, glaube ich, kaum eine Gruppe an Menschen, die gerade so viel mitmachen müssen, auch politisch. Das ist vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Aber nehmt uns und unsere Hörer doch mal mit. Also was hat euch denn am meisten überrascht in diesen Gesprächen? Oder wo würdet ihr sagen, das ist vielleicht auch anders als in den anderen großen Spitzenkandidaten-Interviews, die man so liest und hört und sieht.
Ja, ich glaube, also was mich so am meisten überrascht hat, ist, wenn man jetzt so diese ganz normalen Spitzenkandidatenrunden sieht, irgendwie im Fernsehen 2015, dann ist das ja wirklich immer sehr gediegen gesetzt und ja, auch sehr, sehr seriös. Es war bei uns natürlich jetzt auch sehr seriös, muss man schon dazu sagen. Aber was ich schon lustig fand, war, dass ja bei unseren Interviews die Spitzenkandidaten so persönliche Angebote gemacht haben an die Erstwählenden, weil die natürlich auch ziemlich prominent sind in unserem Format. Also die werden am Anfang gesetzt, die können ihren Struggle, ihr Problem irgendwie vortragen. Und das hat irgendwie die Spitzenkandidaten dazu verleitet, die irgendwie, ja, denen so Versprechungen zu machen. Also was ich ganz witzig fand, zeigen, hören wir gleich, glaube ich, auch nochmal rein, aber so, was so das Thema Wohnung angeht, dann hat Evas irgendwie gesagt, ja, schick mir doch mal eine Mail, dann können wir das klären. Also es war irgendwie so sehr, ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, habe ich noch nie gehört vorher.
Ja, und ich hatte auch das Gefühl, sie mussten diese Angebote fast ein bisschen machen, weil es ist ihnen schon schwerer gefallen, auszuweichen, als jetzt vielleicht in so einem klassischen Fernsehinterview. Ich hatte das Gefühl, immer wenn sie Samira oder mir ausweichen wollten, dann konnten wir uns immer wieder auf die Erstwähler beziehen und das hat es den Politikern schwerer gemacht, wirklich auszuweichen, weil einem Journalisten kann man vielleicht leichter mal keine klare Antwort geben, aber einem jungen Menschen, der selber betroffen ist und das erste Mal sein Kreuz setzt, da fällt es schon ein bisschen schwerer.
Vielleicht einmal zur Einordnung. Ihr habt ja mit den 5 Spitzenkandidaten
genau. Und
Kandidatinnen der Parteien gesprochen, die zu dem damaligen Zeitpunkt, als aufgezeichnet wurde, nämlich eine realistische Chance auf den Einzug ins Abgeordnetenhaus hatten. Inzwischen wird das BSW auch dazu gezählt mit 4%. Die waren jetzt aber nicht dabei. Also wir sprechen über Stefan Evers für die CDU, Elif Erhard für die Linke, Werner Graf für die Grünen, Steffen Krach von der SPD und wen habe ich vergessen?
Christian Brinker von der AfD.
Christian Brinker von der AfD, vielen Dank. Was ist denn euer Eindruck? Hatten diese Spitzenkandidatinnen und Kandidaten denn die jungen Themen überhaupt auf dem Schirm?
Also ich würde sagen, wir haben ja mit vielen jungen Leuten gesprochen und das waren halt so Themen, die jetzt auch im normalen Wahlkampf echt eine große Rolle spielen. Ne? Also es wurde natürlich viel das Thema Wohnen genannt, was ich super eindrücklich fand. Da war halt so ein junger Typ, der meinte, ey, meine ganzen Freunde müssen jetzt wahrscheinlich aus Berlin rausziehen. Wir sind jetzt mit dem Abi fertig, wollen ausziehen, aber wir finden hier einfach keine Wohnung. Also so, das war natürlich ein großes Problem. Dann, was viel, viel, viel genannt wurde, war so marode Unis und Schulen, aber auch natürlich Verkehr, die Öffis kommen nicht und so weiter und so fort. Also es sind natürlich alles Themen, mit denen sich die Spitzenkandidatinnen natürlich vorher auch schon auseinandergesetzt haben. Also war jetzt nicht komplett was Neues für die. Ich würde schon sagen, die hatten die Themen auf den Schirm. Ja, würde ich schon so sagen, glaube ich. Ja. Ist jetzt natürlich so die Frage am Ende, wie hoch die Prios da dann tatsächlich sind, irgendwie die Schulen zu renovieren. Haben sie tatsächlich gesagt, ist super hoch bei uns in den Interviews. Muss man halt dann schauen, wie das dann am Ende ist.
Wohnen wurde sehr oft genannt, aber ich fand es spannend, dass es, ich hätte es noch häufiger erwartet, aber es lag vielleicht auch daran, dass viele der Erstwähler, die gefragt haben, sind 17, 16, die wohnen noch bei ihren Eltern. Da ist das Thema Ausziehen und ich finde keine Wohnung in Berlin vielleicht noch gar nicht so präsent wie in einer älteren Gruppe.
Und vielleicht kann man ja sagen, ja, die Prio ist wahrscheinlich nicht auf den jungen Leuten, aber wir haben ja eingangs eben über den Berlin-Trend geredet, also und so nah, wie die Parteien aneinander sind, zählt ja am Ende, blöd gesagt, vielleicht auch jede Stimme.
Vielleicht, ja, das stimmt.
Naja, aber wir sind ja ein Audio-Podcast, deswegen hören wir jetzt vielleicht einfach mal rein. Ihr habt zum Beispiel Annalisa getroffen. Ihr größtes Problem ist die marode Uni, die Technische Universität, wo sie studiert. Und so hört sich das dann an.
Mein größter Struggle ist, dass die Politik immer mehr Gelder für die Bildung streicht. Ich studiere an der TU, merkt man immer mehr, wie viel da eigentlich scheitert.
Annalisa sagt, sie hat das Problem, dass ihre Uni quasi zusammenfällt. Was wollen Sie machen?
Und deswegen haben wir auch schon vor vielen Jahren einen Investitionspakt aufgelegt mit wirklich vielen hundert Millionen Euro.
Aber es hat ja dann nicht wirklich geklappt, weil ja, die Situation ist ja wirklich
an der TU
krass für die Studis.
Ist tatsächlich etwas schiefgegangen, das hat aber nicht am Geld gelegen.
Also Ihre Partei hat dann falsch Prioritäten gesetzt.
Wir alle gemeinsam. Es ist etwas schiefgegangen, intern auch an der Universität.
Und was wollen Sie machen, damit das bald anders ist?
Wir müssen in die Wissenschaft weiter investieren. Wir müssen in die Gebäude investieren. Wir sehen, dass sie marode sind.
Aber die SPD regiert, und ich finde das so krass, seit 37 Jahren. Also wenn Sie das jetzt versprechen, klappt das dann?
Ja, erstmal, ich bin neuer Spitzenkandidat.
Mit ihm wird alles anders dann. Ja, da hat man schon so ein bisschen gehört. Also es ist viel schneller so. Also man kann viel stärker auch unterbrechen und irgendwie da nochmal nachhaken und sich halt auch immer wieder auf das Problem sozusagen beziehen. Und ich finde, man hat da aber auch schon gehört irgendwie, also Steffen Krach hat im Interview schon klar versprochen, ey, das Thema marode Unis, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Da werden wir auf jeden Fall viel Geld rein investieren. Also so ein Versprechen habe ich ihm da schon abgenommen, ehrlich gesagt.
Ja, mit Elif Erhard von der Linken haben wir auch über das Thema Bildung gesprochen. Da ging es aber mehr um den Fokus Schulen. Würden Sie auch ins Rote Rathaus einziehen, wenn es da reinregnet?
Natürlich. Das flicken wir dann hoffentlich. Aber erst die Schulen.
Die Linke haben fast 7 Jahre mitregiert. Sie hatten sogar die Senatorin für Bauen. Hätte man da nicht stärker den Fokus auf Sanierung legen können?
Wir haben einiges getan, aber ja, es reicht nie aus. Und man muss ja auch daraus lernen und da noch stärker investieren.
Lena sitzt aber jetzt in einem undichten Klassenzimmer. Warum sollte sie Ihnen glauben, dass Sie es diesmal besser machen?
Weil wir jetzt auf jeden Fall eine klare Priorität auf dieses Thema setzen.
Ja, diese Geräusche, die man da hinten rum noch hört, die sind übrigens so Einblendungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das sich auch nochmal anzugucken.
Ist für eine junge Zielgruppe ganz schön hip gemacht.
Genau. Und ich fand es spannend, auch Erelb hat ja eingeräumt, dass ihre Partei, als sie in Regierungsverantwortung war, bei dem Thema so ein bisschen zu wenig gemacht hat vielleicht.
Ja, man hat ja eben gehört, Ayosha hat da schon auch nochmal gut nachgehakt immer und sich halt immer wieder auf die Erstwählende bezogen. Also das ist irgendwie ihr Problem gerade und wie wollen sie das lösen? Und ich fand, das hat das uns in den Interviews halt wirklich so leicht gemacht. Ich finde, da hat man das nochmal gehört. Und genau das konnte ich dann auch in einem Interview mit Christine Brinker machen von der AfD. Und da ging es eben um das Problem von Anlur und wir haben gedreht, da war es sehr, sehr heiß, so diese ganz krassen Hitzetage in Berlin. Und das hat sie halt auch beschäftigt, ne? Hitze und Klimawandel. Und da muss man sagen, das hat Frau Brinker jetzt nicht so ganz nachvollziehen können.
Wie begegnen Sie jemandem wie Anlur, während in Ihrem Wahlprogramm ja gar nicht davon die Rede ist? Also Hitze taucht ja überhaupt nicht auf. Ist kein Problem dann?
Hitze ist ein individuelles Problem, natürlich.
Individuelles Problem, also finde ich schwierig, da sind 10.000 Menschen gestorben jetzt schon. Also es ist ja...
Also,
politische Aufgabe.
Ja, aber, großes Aber, wir können alles, was mit Klima zu tun hat, nicht in Berlin lösen und klären.
Hitze ist ein individuelles Problem.
Hitze ist ein individuelles Problem, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diesen Take. Ich habe es eben ja am Anfang schon angeteasert. Herr Evers hat sich bei dem Thema Wohnen auch mal ganz schön weit aus dem Fenster rausgelehnt.
Wenn Niklas jetzt ein Kumpel von Ihnen wäre, was würden Sie ihm denn jetzt raten?
Soll sich auf jeden Fall gerne bei mir melden, denn bei der Berlinovo haben wir gute Angebote, die es sich auch wirklich lohnt, mal zu prüfen.
E-Mail an Sie dann oder?
Gerne an mich, aber noch besser direkt an die Berlinovo. Ist immer eine gute erste Adresse.
Der ganz kurze Dienstweg also.
Das geht ganz schnell. Also.
Ich bin mal gespannt, wie viele E-Mails dann bei Stefan Evers
ich
im Büro landen.
Ich würde so gern wissen, weil die E-Mail-Adresse haben wir natürlich auch eingeblendet, muss man auch ganz ehrlich sein.
Na klar, wir sind natürlich ganz orientiert an der Zielgruppe.
Das heißt, es lohnt sich, sich das nochmal anzugucken. Thema Dienstweg, was glaubt ihr, wie kommt Werner Graf jeden Tag ins Büro?
Wie kommen die Grünen ins Büro? Wahrscheinlich zu Fuß.
Mit dem Fahrrad, aber ich habe letztens auch so ein Werner Graf-Mobil gesehen auf den Straßen.
Also
das gibt es auch. Ja, also
das stimmt,
doch.
Sie fahren mit dem Auto rum, ja.
Wir haben nämlich mit Werner Graf auch über das Thema Führerschein gesprochen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es Ihnen ganz gelegen kommt, wenn weniger Leute einen Führerschein machen, weil sie doch wahrscheinlich weniger Autos auf den Straßen möchten, oder?
Wir wollen deutlich weniger Autos auf den Straßen, natürlich. Aber wir wollen vor allem diesen privaten Verkehr deutlich reduzieren.
Aber dann ist doch doof, wenn Jeremias einen Führerschein macht, oder?
Naja, ich weiß ja gar nicht mal, für was er ihn jetzt braucht.
Also viele Leute, glaube ich, wollen auch einfach nur rumfahren. Also nicht alle machen eine Handwerksausbildung.
Wir wollen die Leute vom Auto wegbringen, hin zu Bus und Bahn, hin zum Fahrrad, hin zum Fußgehen, weil das auch der Stadt gut tut. Aber keiner will einzeln das Auto verbieten. Der Mix aus dem Verkehr ist doch das, was die Leute immer wieder brauchen.
Das fand ich ganz spannend, weil Werner Graf will natürlich nicht dem Klischee der grünen Verbotspartei entsprechen, aber er will auch nicht Erstwähler Jeremias das Autofahren verbieten. Aber gleichzeitig ist Autofahren halt jetzt auch wahrscheinlich nicht das Kerninteresse der Grünen.
Ja, es fand, also Jeremias hat auf jeden Fall gefruchtet mit seinem Wunsch nach dem Führerschein, würde ich auch sagen.
Machen wir mal einen Strich drunter. Was würdet ihr denn sagen nach den Interviews? Ihr habt mit den Erstwählenden gesprochen, ihr habt mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten gesprochen. Wie glaubwürdig ist das Ganze? Nehmen die Parteien junge Themen wirklich ernst oder ist das jetzt eher so ein bisschen Politiktheater? Ihr meintet ja eben schon, das ist irgendwie eine Prio-Frage.
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass es ihnen allen wichtig ist. Ich meine, sie sind auch alle gekommen, aber zur Wahrheit gehört auch, das haben wir auch am Anfang schon gesagt, dass jetzt Erstwählende wahrscheinlich nicht die wahlentscheidende Gruppe sind, sondern Zweifel eher Rentner dafür entscheiden sind, ob man Wahlen gewinnt oder nicht.
Ja, ich meine, du hast die Zahl ja eben am Anfang gesagt, 55.000, das ist wirklich in Berlin nicht nur wenig, sondern verschwindend gering, also ich glaube unter 2%, da glaube ich, dass diese Zahlen schauen sich die Parteien, glaube ich, auch an, ehrlich gesagt.
Ja, wobei die SPD hat auch ganz aktiv an Erstwählende plakatiert, habe ich jetzt gesehen. Und es war auch was, was wir bei den Gesprächen mit den Erstwählern gehört haben, also weil du meintest, dass das eigentlich eine nicht ganz so wichtige Gruppe ist. Dieses Gefühl haben die jungen Leute teilweise auch. Also uns wurde oft gesagt, dass sie das Gefühl haben, von der Politik so ein bisschen ignoriert zu werden, nicht wichtig zu sein. und eigentlich nur dann auf der Agenda aufzutauchen, wenn man irgendwie was von ihnen will. Also zum Beispiel Wehrpflicht wurde da häufig genannt.
Ja, und deshalb sind wir umso happier, dass wir dieses Format machen durften, ne? Und diese Stimmen an die Spitzenkandidaten tragen konnten. Das war schon echt cool.
Ich finde, es ist super geworden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo Sie sich das denn angucken können, dann gehen Sie ganz schnell auf unsere Instagram-Seite rbb24 oder auf die TikTok-Seite rbb24 oder Dein Daily Update.
Oder?
Oder
YouTube Shorts, Blue Sky, Threads und überall dort, wo Sie es vielleicht sonst auch finden.
Genau, wenn Sie nicht wissen, wie das funktioniert, fragen Sie Ihre Enkelkinder.
Schreiben Sie Herrn Evers oder Jonas Wintermann eine E-Mail. Ja.
Danke euch. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Leute dazu motiviert, sich das nochmal anzugucken. Danke an Samira El-Hattab und an Aljoscha Huber.
Danke sehr dir. Gerne.
Danke euch.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Du fehlst. Ein Podcast über Verlust, Hoffnung und neue Wege. In jeder Folge erzählen Frauen, Paare und Männer ihre ganz persönliche Geschichte. Wie es ist, ein Kind zu verlieren, keins bekommen zu können oder ohne eins weiterzuleben. Nahbar, einfühlsam und ohne Tabus gibt der Podcast Erfahrungen eine Stimme, über die viel zu oft geschwiegen wird. Du fehlst gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Mein Name war und ist Jonas Wintermantel. Vielen Dank fürs Zuhören.